Guten Morgen. Ich habe ganz herzliche Grüße mitgebracht von der EG. Ist ein bisschen lustig, wenn ich immer in den EG-Gemeinden von der EG grüße, als ob das was anderes wäre als ihr, weil ihr seid ja auch EG. Aber die Leitung der EG grüßt euch ganz herzlich. Klaus Schmidt, unser Direktor, mein Kollege der Nils Langenberg und auch unser Verwaltungsleiter Florian Henn, die grüßen euch ganz herzlich und wir sind miteinander verbunden. Das haben wir auch gestern schon erlebt. Wir hatten hier einen Zukunftsprozess, den haben wir angefangen. Wie soll es mit der Gemeinde weitergehen? Und mir persönlich hat das viel Freude gemacht. Das war wirklich ein konstruktiver Tag. Das war etwas, wo wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, darüber nachgedacht haben, was hat denn Gott eigentlich mit Gemeinde vor? Dass wir darüber nachgedacht haben, wie sieht denn jetzt unsere Situation aus und was hat das alles mit Kirchlengern zu tun? Wir sind ja nicht irgendwo mit dieser Gemeinde, sondern hier. Und wir haben uns da mit einem Text beschäftigt, mit einem Bibeltext beschäftigt, der die Urkunde ist von allem Christsein. Und da wollen wir heute auch drüber nachdenken, über die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2. Ich war vor einigen Jahren schon mal beim Arzt. Ich hatte, glaube ich, Bauchschmerzen. Das kommt bei mir ab und an mal vor. Der Arzt konnte mir nicht wirklich helfen, aber anschließend hatte ich die Grippe. Das Wartezimmer war ein Virenmutterschiff. Um mich rum schnaufte, keuchte und nieste alles. Das war damals noch möglich. Und ich dachte schon, das wird nichts. Wir haben uns ja mittlerweile an diese sehr ansteckende Krankheit so ein bisschen gewöhnt, dass wir uns irgendetwas einfangen. Man ist kerngesund, denkt an nichts Böses und wird angesteckt. Ja, was wäre das so toll, wenn Gesundheit anstecken würde? Na, man hat die Grippe, setzt sich einfach mitten unter ein paar Gesunde und ruckzuck wird man von deren Gesundheit angesteckt. Das wäre schön. Ansteckendes Gähnen gibt's. Ansteckendes Lachen gibt es auch, das finde ich schöner als das ansteckende Gähnen, aber ansteckende Gesundheit, das wär's. In der Bibel wird von den ersten Christen berichtet, dass die eine ansteckende Gesundheit hatten. Und dazu möchte ich lesen aus Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie standen bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Tag 1. Von Tag 1 an der Gemeinde war das so. Das war das, was Gemeinde von Anfang an geprägt hat. Das war die Gesundheit, die Gott in einer gesunden Gemeinde vorgesehen hat. Wie kam das? Wie ist das passiert? Wie war das möglich, dass eine Gemeinde sich so entwickelt? Vielleicht durch die großen Wunder und die Zeichen, die die Apostel getan haben. Es wird uns auch berichtet, dass es Wunder und Zeichen gab, aber sie waren nicht entscheidend. Auch bei Jesus waren die Wunder nicht der Punkt, der die Leute überzeugt hat. Er hat große Wunder getan, also das große Brotwunder, wo 5.000 Leute oder wahrscheinlich 10.000 Leute satt wurden und der Erfolg war, am Ende des Kapitels laufen sie alle weg. Das ist nicht der Punkt. Da muss etwas anderes sein. Es musste etwas anderes sein, was die Leute geprägt hat. Geprägt hat. Das, was uns prägt, ist das, was unser Leben ausmacht. Es ist nicht das, was wir mal kurzfristig machen. Es gibt so verschiedene Dinge, die wir dann tun. Meine Frau hat neulich wieder mal ausgerufen, dass wir etwas abnehmen sollten. Das prägt mein Leben nicht. Leider. Oder wir nehmen uns vor, einfach mal ein bisschen weniger schnell auf der Autobahn zu fahren und merken, irgendwie wieder bei 180 auf der Autobahn, ich wollte eigentlich langsamer fahren. Es prägt mich einfach nicht. Wovon ist unser Leben geprägt? Manche Leben sind von Krankheit geprägt. Das ist was wirklich, was einen prägen kann. Wo man merkt, wenn man über lange Zeit eine Krankheit hat, wie einen das sehr stark prägt. Den ganzen Alltag, man muss sein ganzes Leben umstellen, darauf einstellen, was ich esse, wie ich mich bewegen kann, was geht, was nicht geht. Aber man könnte ja mal chronisch gesund sein. Chronische Gesundheit, ansteckende Gesundheit vielleicht sogar. Das, was in Gemeinde von Anfang an war, war nicht nur so eine Eintagsfliege, sondern es hat sich dauerhaft bewährt. Es blieb dauerhaft. Und da gab es vor allen Dingen 5 Bereiche einer gesunden Prägung. Die Lehre der Apostel, also der Jünger Jesu. Er hatte ja 12 Jünger, einer hat ihn verraten, einer wurde nachgewählt, waren es wieder 12. Dann die Gemeinschaft, wie es hier in der Übersetzung heißt, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist übrigens das, was am weitesten in diesem Text auch beschrieben wird, wie Gemeinschaft geht. Das Abendmahl, das ist das Zeichen dafür, was Jesus Christus getan hat. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus Christus ist für uns gestorben und auch auferstanden. Dann das Gebet in all seinem, in seiner Vielfalt, also Gebet, Bitte, Fürbitte, Anbetung, Dank, mit großer Überzeugung und mit Begeisterung für das Lob Gottes. Und der 5. Bereich, die Evangelisation, die findet sich hier überhaupt nicht. Wer dieses Wort in diesem Text sucht, wird nichts davon lesen. Aber alles das hat dahin geführt, dass Menschen zu Jesus gefunden haben, dass sie vom Evangelium erreicht worden sind. Und das war ein ansteckendes Christsein, eine ansteckende Gesundheit. Dass sie in den ersten 4 Bereichen so bewusst gelebt haben, hat eine enorme Wirkung gehabt auf die Menschen um sie her. Eine chronische Gesundheit. Also man darf das auch nicht falsch verstehen, das war nicht so, als ob die jetzt ab dann alles richtig gemacht haben und bis heute existieren. Diese Gemeinde gibt es leider nicht mehr. Sie ist zwischendurch auch durch Kriege gegangen, durch Anfechtung gegangen, durch Streitereien gegangen, die fingen kurz danach schon wieder an. Und trotzdem, etwas tief Gesundes war in ihnen. Das Erste, was diese Gemeinde geprägt hat, eine gesunde Prägung, war die ansteckende Gemeinschaft. Wie gesagt, das ist das, was am weitesten auch hier ausgeführt wird. Das ist nicht eine Gemeinschaft, wie man das manchmal in manchen Gottesdiensten hat. Das heißt, man geht in einen Raum, alle schauen in eine Richtung, einer schaut in die Richtung und man glaubt, das sei Gemeinschaft. Also das ist Kino. Mit den Leuten habe ich auch so viel zu tun. Aber Gemeinschaft wird hier ausgeführt als gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das trifft es besser. Die Leute haben natürlich auch gemeinschaftlich Gott angebetet. Sie haben Gottesdienste erlebt. Sie haben sich auch täglich getroffen. Sie haben gemeinsam ihr Leben geteilt. Die waren nicht nur irgendwo Clubmitglied. Aber wenn es eine Mitgliedschaft gegeben hätte, wären viele von denen dabei gewesen. Klar, da will ich mich zu stellen, da möchte ich dazugehören. Sie haben sich selbstlos einander zur Verfügung gestellt. Sie haben ganz klar ihr Leben miteinander geteilt. Sie haben ihren Besitz nicht als Privateigentum festgehalten und gesagt, ja, das ist jetzt nur mir. Sondern alles, was ihnen von Gott anvertraut ist, haben sie für Gottes Zwecke eingesetzt, manchmal für sich und manchmal für andere. Gott hat mir alles anvertraut, was ich habe. Nichts davon ist letzten Endes mir. Das merke ich daran, er kann es mir jederzeit wieder wegnehmen. Ob es Geld ist, ob es Gesundheit ist, ob es Kraft ist, ob es Zeit ist. Alles das ist mir nur anvertraut. Und was mache ich damit? Und es ist mir anvertraut worden, um zwei wesentliche Gebote zu erfüllen, die er mir gegeben hat, nämlich ihn zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Deshalb soll ich auch nicht daran hängen, als wäre es meins. Das macht mich nicht frei. In den Sprüchen heißt es einmal, wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Und danach heißt es, und wenn du es heute tun kannst, dann mach es heute und warte nicht auf morgen. Tu es. Übrigens werte das ja meinen Besitz auf. Ich kann mit dem, was ich habe, doch viel mehr machen, als nur meine eigenen Bedürfnisse befriedigen. Ich kann das einsetzen zu etwas Größerem. Die Christen in Jerusalem haben sich gegenseitig bereitwillig geholfen. Aber sie wussten auch, wem sie helfen sollten. Ihnen war das bekannt, weil sie sich füreinander interessiert haben. Meine Frau ist Zahntechnikerin und die haben ein tolles Verhältnis untereinander in diesem Labor, haben sich gegenseitig, laden die sich auch immer mal ein zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder so. Jetzt war sie am Freitag bei einer Geburtstagsfeier bei einem Kollegen und das war auch ganz schön. Und sie sagte, naja, dann war der eine Kollege dabei, der ist sogar Christ. Und sie sagte, aber der erzählt immer nur von sich. Ich habe gesagt, die Ann-Sophie, das ist unsere Tochter, die will jetzt in 14 Tagen zum Christabel. Kennt ihr das auch? Nee, da wollten sie jetzt nicht hin. Also ja, das hätten sie schon mal gehört. Ja, das ist in Erfurt. Ja, Erfurt kenne ich auch. Da war ich auch schon mal. Und dann fing er von Erfurt an zu erzählen. Und das ist immer so. Wie machen wir das? Interessieren wir uns überhaupt für die anderen Leute? Oder versuchen wir eigentlich nur irgendeinen Punkt zu finden, auf den wir aufspringen können, um unsere eigenen Botschaften loszuwerden. Und wenn ich es weiß, wie es dem anderen ist, hat das was mit mir zu tun? Natürlich kann ich nicht jedem helfen. Das würde mich überfordern, ganz klar. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, was ich tun kann. Und sei es für denjenigen beten. Und vielleicht kann ich auch praktisch helfen, vielleicht kann ich irgendetwas anbieten. Und das ist dann keine Einbahnstraße. In einer Gemeinde wird dann auch mir geholfen. Dann muss ich da auch annehmen. Es fällt einem ja auch schwer. Aber das gibt dem anderen die Möglichkeit, etwas zu tun, mir zu helfen. Ansteckende Gemeinschaft. Das war etwas Prägendes für die erste Gemeinde. Und das ist etwas, was unsere Gemeinden prägen darf und prägen kann. Eure Gemeinde hat eine gewisse Größe. Und da wird das dann irgendwann nicht mehr selbstverständlich. Man kann sich eben in irgendeine Ecke setzen, nichts gegen euch, die ihr daneben sitzt, aber ihr sitzt ja auf der Seite. Aber wenn ihr dann hinterher auch irgendwo miteinander was zu tun habt, man kann sich auch aus dem Weg gehen, sage ich mal. Man kann sich aus dem Weg gehen. Und dann kommt man rein, setzt sich hin und geht gleich wieder raus. Aber was haben wir miteinander zu tun? Interessieren wir uns füreinander? Und doch ist das nicht alles, was Christsein ausmacht. Also einfach gegenseitige Solidarität. Sondern etwas anderes ist das Fundament für all das. Das ist die gesunde Prägung, eine ansteckende Lehre, eine lebensverändernde Lehre. Ich habe vor einigen Jahren schon einen Vormittag gehört, da haben die aus einer Gefährdetenhilfe im Deutschlandfunk berichtet. Also eine Gefährdetenhilfe ist eine christliche Hilfsorganisation, die sich vor allen Dingen um Straffällige kümmert und für die dann Arbeit anbietet und Lebenshilfe und Unterstützung und Beratung und so. Und es war interessant, die Mitarbeiter haben über die Gefangenenarbeit, über die Strafgefangenen berichtet, wie sie die besucht haben im Gefängnis, wie sie sie betreut haben. Und sie sagten, am Anfang in den 70er Jahren haben sie das gemeinsam und gleichzeitig mit den Maoisten getan. Die gibt es ja mittlerweile auch kaum noch. Also die Maoisten, die haben aus einer kommunistischen Vorstellung heraus, aus einem hohen Ideal heraus, Menschen helfen wollen. Und sie sagten, ja, die gingen mit großem Idealismus und Einsatz daran. Aber als die ersten rückfällig wurden, waren die Maoisten weg. Weil sie sagten, die sind es nicht wert. Wir haben denen jetzt so geholfen und jetzt fängt er an, wieder diesen Quatsch zu machen. Jetzt fängt er wieder an, irgendwo einzubrechen und vielleicht auch straffällig zu werden in anderer Weise. Die haben an das Gute im Menschen geglaubt und sind enttäuscht worden. Der Christ glaubt nicht an das Gute im Menschen. Ich glaube an einen guten Gott, der Menschen verändern kann. Uns soll prägen, was in der Bibel steht, die uns davon berichtet, wie wir sind und wie Gott ist, wie diese Welt funktioniert. Und uns darf prägen, dass Gott, obwohl er weiß, wie wir sind, seinen einzigen Sohn aus Liebe zu uns geschickt hat. Johannes 3, Vers 16, ein zentraler, leuchtender Vers der Bibel. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wenn unsere Gemeinschaft nur ein Mittel zum Zweck ist, dass wir uns füreinander einsetzen und hoffen, dass das wechselseitig funktioniert und so ein schönes System haben, dann wird es nicht funktionieren. Alle Rückschläge werden uns wieder aufgeben lassen und wir werden dann irgendwann denken, die Leute in der Gemeinde sind es einfach nicht wert. Jetzt habe ich mich so eingesetzt und da stehe ich wieder alleine und jetzt geht wieder alles kaputt. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann sagt mir Jesus, lade den ein, der dich nicht einladen kann. Was soll das für ein Dienst sein, der nur auf Gegenseitigkeit beruht? Tu dem Menschen etwas Gutes aus Barmherzigkeit, nicht aus Berechnung. Das war die letzte Jahreslosung. Gott hilft uns aus Barmherzigkeit und nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir es nötig haben, weil wir es brauchen. Und ich merke, wie wichtig ist die Lehre von Jesus dabei. Sonst habe ich hier den x-ten Aufguss von irgendwelchen idealistischen und letztendlich eigentlich selbstsüchtigen Ideen. Ich habe hier auch geschrieben, es ist die Lehre und das ist das Abendmahl. Abendmahl ist etwas Zentrales in der Gemeinde. Dass wir miteinander Abendmahl feiern. Wir feiern und erinnern uns immer wieder daran. Und das heißt nicht nur erinnern, also wie so ein Gedenktag. Neulich war 8. Mai, dann erinnere ich mich daran, dass meine Oma mir mal erzählt hat, dass am 8. Mai 1945 der Krieg aus war. Nein, es ist mehr. Es ist eine Vergegenwärtigung. Ich mache mir bewusst, dieser Jesus ist ja heute da. Dieser Jesus ist es, der uns mit seiner Gemeinschaft prägt, mit seiner Liebe prägt. Und ich weiß, ich brauche mehr als nur mich selbst, die anderen. Ich muss mich auf Gott beziehen. Das war das, was sie von Anfang an geprägt hat. Ein ansteckendes Gebet, ein lebendiges Gebetsleben. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Jetzt kann man fragen, darf man beim Beten Hausarbeit machen? Oder darf man beim Beten Auto fahren? Oder muss man sich da nicht konzentrieren? Ich glaube, man muss sich manchmal beim Beten konzentrieren, ansonsten ist man innerlich ganz schnell weg. Aber wenn ich andersrum fragen würde, wäre es vielleicht noch verständlicher. Darf ich denn beim Autofahren beten? Und darf ich bei der Hausarbeit beten? Darf ich auf der Arbeit beten? Ich darf überall beten. Ich kann mein ganzes Leben von Gebet prägen lassen. Es kann mir in Fleisch und Blut übergehen, dass ich die Dinge, die mich bewegen, auch gleich zu Gott bringe. Ob ich momentan hier mich aufs Fahrrad schwinge und bei uns durch die Rapsfelder gondel oder durch den schönen Wald oder ob ich Menschen begegne und mich freue über die Begegnung oder ob mir Menschen schweres Leid erzählen. Egal was mich bewegt, kann ich mit meinem Jesus im Gebet verhandeln. Kann ich ihm bringen. Und da merke ich, dass permanent ist da eine Verbindung da. Wir merken das ja vielleicht so ein bisschen beim Handy, dass man heutzutage, manche Leute haben das Ding ja quasi, also so eine Art, das ist ja wie angewachsen. Man sieht die kaum anders. Ich weiß auch nicht, was wir demnächst, wird vielleicht auch die Anatomie so ein bisschen sich verändern, dass wir alle hier mit so einer linken Hand rumlaufen, die immer nach oben offen ist. Aber so wie eben WhatsApp mich prägt und ich permanent am Tippen bin und mich mit aller Welt vernetze, so soll das auch mit dem Gebet sein. Das soll mir ein Vorbild dafür sein. Ob das lustige Sachen sind oder wenn ich wieder mal mein Essen fotografiere, wenn ich dafür gebetet habe, ist das okay. Gottes Gegenwart erfüllt diese Gemeinde. Die Zukunft dieser Gemeinde ist Gottes Land. Das ist uns gestern auch so ein bisschen Leitsatz gewesen. Die Zukunft ist Gottes Land. Er macht die Zukunft, weil er in der Gegenwart da ist. Und ich brauche ihn permanent. Übrigens nicht erst, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin, sondern für alles. Auch zum Beispiel, damit überhaupt jemand Christ wird. Da muss ein Wunder her. Niemand ist Christ geworden, jemals dadurch, dass irgendjemand ihm das jetzt plausibel gemacht hat. Er gesagt hat, ja, jetzt habe ich das verstanden, gut, dann bin ich jetzt Christ. Oder niemand hat jemand anderen zum Christen geschwätzt, überredet, überzeugt und dann, ja, ich kann ja nicht anders, damit du aufhörst, ich bin jetzt Christ. Die einzige Möglichkeit, wie man echter Christ wird, ist, dass der Geist Gottes mich von innen her verändert. Da muss ein Wunder herbei. Auch bei unseren Kindern und unseren Jugendlichen, die in unsere Gruppen gehen, es geht nicht ohne. Mindestens ein Wunder. Und da merke ich, dass ich dafür dringend beten muss. Das muss mich auf die Knie treiben, weil Menschen sonst verloren gehen. Und ich kann nichts dagegen tun. Natürlich kann ich es ihnen erzählen und kann es ihnen sagen. Das ist schon wichtig. Da kommt ja das auch ins Spiel, dass die Lehre uns prägen soll. Der Glaube an Jesus Christus kommt nicht nur daher, dass ich still für einen Menschen bete, sondern dass ich ihm dann auch Gottes Wort sage. Da hat Gott das dran gebunden, dass Menschen auf verrückteste Weise durch Bibelverse sich bekehren. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Über diesen Bibelvers kann man sich doch nicht bekehren. Doch, kann man. Gottes Wort hat Kraft und überzeugt. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus der Verkündigung, aus der Predigt, aber nicht nur aus dem, da muss jetzt nicht hier jemand stehen, der irgendwie hauptamtlich ist, sondern aus dem Wort Gottes. Wenn ich einen Bibelvers einem anderen gebe, dann ist es egal, ob ich Pastor bin oder nicht. Und alles das soll ich aus Gottes, zu Gottes Ehre tun. Alles das soll ich aus Gottes Willen tun. Die ganze Gemeinde, alles das soll geprägt sein von Gott selbst. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Auch unsere Gemeinschaft. Die Liebe soll ich nicht ausleben, damit die Gemeinschaft nur schöner wird und das Miteinander weniger stressig. Wobei, das wird so sein. Aber es soll es um Gottes Willen tun, weil er es will. Und Gott wird uns segnen. Das heißt nicht unbedingt, dass dann so eine Eintrittswelle in unseren Club stattfindet, aber vielleicht werden wir erleben, vielleicht merken wir, wie Gott am Handeln ist. In der Apostelgeschichte wird uns von zwei extremen Gegensätzen berichtet, die daraufhin folgten. fasziniertes Staunen und hohe Ehre und verrückterweise Distanz und Ablehnung. Das ist natürlich, das passiert immer. Es ist nicht so, als ob automatisch, wenn ich jetzt das Wort Gottes weitergebe, einen Menschen zu Jesus einlade, automatisch dann irgendwann der Schalter umgelegt wird, der Hammer fällt, sondern es kann so oder so sein. Aber wenn ich es nicht tue, dann wird auch nichts passieren. Es gibt zwei mögliche Reaktionen, aber eine nicht, Gleichgültigkeit. Und das ist das, was wir vermeiden müssen. Den Leuten soll es nicht egal sein. Den Leuten in Kirchlengern darf es nicht egal sein, ob es euch hier gibt oder nicht gibt. Es muss einen Unterschied machen, dass ihr hier seid. Das, was die Gemeinde gelebt hat, das hatte Auswirkungen. Das haben die Leute gesehen. Und daraus ist hohes Ansehen und starke Ablehnung entstanden. Wir sollen es nicht tun, um hohes Ansehen zu bekommen. Und wir sollen es auch nicht tun, um radikale Ablehnung zu erfahren. Es gibt auch Christen, die werden deswegen abgelehnt, weil sie so eklig sind. Aber ich soll es um Gottes Willen tun. Alles, was ich tue, soll ich um Gottes Willen tun. Und dabei ist es dann nicht entscheidend, ob ich mich für stark halte. Ob ich diese Gemeinde für besonders effektiv halte. Sondern es ist entscheidend, dass ich Gott das zutraue. Und einfach das tue, was er will, dass ich es tue. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Lass uns deswegen neu motiviert sein und einfach unser normales Christsein leben und einfach unsere Gemeinde hier bauen. Gesund, von all dem prägen lassen. Und dann werden wir das tun, was Gott will. Und dann laufen die Leute, die uns begegnen, immer wieder Gefahr, dem lebendigen Christus zu begegnen und sich mit Gesundheit anzustecken. Wäre doch schön. Ich bete. Herr Jesus, wenn wir mit kranken Leuten zu tun haben, dann stecken wir uns an. Und wenn du mit uns zu tun hast, dann stecken wir uns bei dir mit deiner Heiligkeit und mit deiner Schönheit und mit deiner Reinheit an. Und ich bitte dich, dass das auch auf uns übergeht. Hilf, dass die Menschen, denen wir begegnen, ob hier in Kirchlengern oder ich in Hüttenberg, dir, dem lebendigen Gott, begegnen. Dass wir so sehr in unserem Leben davon geprägt sind, mit dir Umgang zu haben, dir zu gehorchen, in dir einfach unsere Sicherheit zu haben, in dir zu leben, von dir erfüllt zu sein. Dass es dazu führt, dass Menschen sich auf eigenartige Weise zu dir hingezogen fühlen. Ich bitte dich, dass wir auch immer wieder neue Wege finden, anderen Menschen Gutes zu tun. Ich befehle dir diese Gemeinde hier in Kirchlengern an. Segne sie. Hilf ihnen, dass sie auf eine gute Weise miteinander umgehen. Auch wieder zueinander finden, wo da man auseinandergefunden hat. Erfülle sie ganz neu mit deiner Liebe und mit deiner Kraft und lass sie einen Unterschied machen. Danke dafür, dass es sie gibt hier und nutze diesen Fuß in der Tür, um die Tür für Menschen aufzustoßen und bei ihnen Einzug zu halten. Amen.